Deutschlandfunk, Information und Musik.
Noch ist es gestern bei Warnschüssen geblieben, bei den Protesten in Hongkong. Warnschüsse, die die Polizei allerdings mit scharfer Munition abgefeuert hat. Obwohl die Demonstrationen für mehr Demokratie von der Regierung verboten waren, sind wieder 10.000 auf die Straßen gegangen in Hongkong. Und immer mehr von den Demonstranten scheinen sich zu radikalisieren. Demonstranten haben versucht, das Parlament zu stürmen. Sie warfen Steine und Molotow-Cocktails. Die chinesische Staatsmacht wiederum schlägt mit Tränengas und Wasserwerfern zurück, richtet blau gefärbte Wasserfontänen auf die Demonstranten, um die dann später zu identifizieren. Und auf der anderen Seite, an der Grenze in China, zieht das Militär immer mehr militärische Einheiten zusammen. Das alles nur als Warnung. Klar ist jedenfalls, dass sich der Konflikt zwischen Zivilgesellschaft und Peking immer weiter zuspitzt. Über die aktuelle Eskalation der Gewalt und wie der Westen, wie ganz konkret auch Deutschland damit umgehen sollte, möchte ich mit dem Politikwissenschaftler und Ostasien-Experten Eberhard Sandschneider besprechen. Guten Morgen, Herr Sandschneider.
Schönen guten Morgen.
Herr Sandschneider, steht da ein zweites Tiananmen-Massaker kurz bevor?
Ich glaube, dieser Vergleich wird nicht wirklich ziehen, weil es einen ganz wesentlichen Unterschied gibt, den man jetzt schon bedauerlicherweise auf den Straßen Hongkongs sehen kann. Die chinesischen Sicherheitskräfte haben heute ganz andere Möglichkeiten, mit solchen Großdemonstrationen umzugehen, als das 1989 der Fall war. Damals hatten sie eben nur Soldaten und scharfe Munition und haben die entsprechend eingesetzt mit dem ebenso entsprechend dramatischen Ergebnis. Heute könnte man zumindest hoffen, dass das alles im Ende ohne diese vergleichbar hohen Todeszahlen ausgeht, sollte China eingreifen. Aber schöne Szenen darf man deswegen trotzdem nicht auf den Straßen Hongkongs erwarten.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das bald passieren wird?
Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich natürlich nicht kalkulieren, weil niemand von uns in den Entscheiderzirkeln in Peking sitzt und dort wird am Ende die Entscheidung getroffen. Für mich ist nur eines klar, die ganzen Hoffnungen, da wird schon nichts passieren, die sind einerseits verständlich, andererseits aber ziemlich unrealistisch. Letztendlich ist das Ganze für China eine Frage nationaler Souveränität. Und in Fragen nationaler Souveränität kennt Peking keinen Kompromiss. Daraus erklärt sich auch, dass es eigentlich kein Entgegenkommen für die Demonstranten gibt in dem Versuch, diese Demonstrationen dadurch zu beruhigen, dass man mit den Menschen redet, dass man auf sie zugeht, dass man vielleicht Kompromisse macht. Kompromisse sind in Souveränitätsfragen nicht die Sache Pekings.
Das hat man ja versucht. Also auch die von Peking eingesetzte Regierungschefin, die hat Insidern zufolge vorgeschlagen, wie man den Konflikt einhegen kann. Vorbehaltlose Rücknahme des Auslieferungsabkommens stand auf ihrer Liste. Das war ja der Auslöser. Und die chinesische Regierung hat das zurückgewiesen, hat gesagt, keine Zugeständnisse. Sucht man da auch in gewisser Hinsicht die Eskalation?
Die suchen sicherlich nicht die Eskalation, aber sie beschreiben das schon richtig. Was man natürlich verhindern möchte, ist, dass es einen Präzedenzfall gibt, wo Menschen auf die Straße gehen und die kommunistische Regierung in Peking zu einem Entgegenkommen zwingen. Die Befürchtung, dass das dann in vielen Fällen auch auf dem chinesischen Festland passieren könnte, die ist sicherlich im Hintergrund vorhanden und führt zu dieser kompromisslosen Haltung, die wir jetzt beobachten.
Zeigt sich da momentan, dass das Konzept ein Land, zwei Systeme im Grunde gescheitert ist?
Davon muss man, glaube ich, ausgehen. Es wird ein Land, zwei Systeme ist sowieso nur eine Formel für 50 Jahre. Und das ist eines der Probleme. 22 von diesen 50 Jahren sind schon um. Kein Wunder also, dass hauptsächlich junge Menschen in Hongkong auf die Straße gehen, die wissen, dass sie das noch erleben werden, wenn im Jahre 2047 ein Land, zwei Systeme sowieso zu Ende geht. Denn dann ist Hongkong wieder, auch nach den Verträgen, die geschlossen worden sind, ganz normaler Bestandteil des Staatsgebietes der Volksrepublik China. Der Konflikt entsteht jetzt natürlich dadurch, dass man natürlich auch nicht annehmen kann, dass Peking 50 Jahre auf den Tag genau wartet, bevor plötzlich chinesisches Recht und chinesische Strukturen in Hongkong vom Himmel fallen. Die werden langsam und sukzessive natürlich in diesen 50 Jahren auch schon umgesetzt. Und dagegen wehren sich die Menschen, weil sie merken, dass die Konsequenz dessen darin besteht, dass Hongkong nicht mehr das Hongkong ist, das man in der Vergangenheit kannte.
Das heißt, je näher dieser Termin rückt, 2047, desto chinesischer wird auch Hongkong.
In gewisser Weise ist Hongkong schon ziemlich chinesisch, wenn man sich das ganz normale Leben in der Stadt anschaut. Aber rechtlich und politisch wird genau das passieren, ja.
Immer mehr Demonstranten sagen sich, friedliche Proteste, die bringen nichts. Ein solcher Slogan, der wurde vor ein paar Wochen schon ans Parlamentsgebäude gesprüht. Mhm. Gestern haben die Demonstranten versucht, es zu stürmen. Und auf der anderen Seite, haben Sie auch schon erläutert, scheint Peking auch keine Zugeständnisse zu machen. Wie kann da jetzt überhaupt eine Lösung dieses Konfliktes aussehen?
Das ist im Augenblick die tragische Situation. Eine kompromissfähige Lösung ist eigentlich nicht in Sicht. am Ende. Diese Prognose wage ich. Es gibt ja die Behauptung, der auch Joshua Wong hat das gesagt, einer der Protestführer, am Ende werden wir siegen. Da hätte ich erhebliche Zweifel. Am Ende wird vermutlich die Staatsmacht in Peking siegen. Und man muss vielleicht sogar hinzufügen, bedauerlicherweise koste es, was es wolle. Aber wir werden auch davon ausgehen müssen, dass Hongkong ein Unruheherd bleibt, mindestens bis zum Jahre 2047. Es wird immer wieder Versuche geben, gegen den Zugriff Chinas zu demonstrieren. Und es wird immer wieder eben diesen Zugriff geben. Ein Kompromiss zwischen beiden Seiten kann ich im Augenblick mit dem besten Willen nicht sehen. Für die einen ist es Gesichtsverlust, für die anderen ist es Minimalforderung. Dazwischen bewegt sich relativ wenig.
Herr Sonnsteiner, Ende der Woche wird Angela Merkel nach Peking reisen. Kann sie es wie sonst dabei belassen, die Menschenrechte da irgendwo im Hinterzimmer anzusprechen?
Naja, mehr als ansprechen wird sie kaum können. Sicherlich wird die Situation in Hongkong auf ihrer Tagesordnung stehen. Nicht zuletzt deshalb, weil durchaus im eigenen Interesse auch deutsche Unternehmen in Hongkong vor Ort sind und sich natürlich besorgt zeigen über die Situation, die sich da entwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht anspricht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie andere Positionen aus Peking zu hören bekommt, als die wir jetzt gerade besprochen haben. Machen in dem Sinne kann Deutschland eigentlich nichts.
Aber hat Europa da nicht auch einen gewissen Hebel in der Hand? Also man könnte ja boykottieren, Wirtschaftssanktionen etc., das ist ja alles denkbar.
Ja, das ist das, was wir üblicherweise tun. Und wenn wir fair sind, müssen wir dazu sagen, damit bewirken wir üblicherweise nichts. Schauen Sie sich die Situation in der Krim an. Seit 5 Jahren wird Russland sanktioniert. Die Situation auf der Krim hat sich, wenn ich das richtig sehe, nicht nennenswert verändert. Und genau dasselbe würde sicherlich im Falle Hongkongs passieren. Man kann große Reden halten, man kann demonstrieren, man kann sanktionieren, sich damit auch selbst ein Stückchen weit ins eigene Fleisch schneiden. Aber am Ende wird sich an der Situation vor Ort dadurch nichts ändern.
Joshua Wong, den haben Sie ja schon angesprochen, er sagt ja immer wieder, Deutschland, Europa müsse die Demonstranten unterstützen. Müsste Merkel nicht eigentlich auch nach Hongkong reisen und das Gespräch mit den Demonstranten suchen?
Ja, was würde das bewirken? Man würde diesen Menschen demonstrieren, dass sie internationale Unterstützung haben, die im Konfliktfall tatsächlich dann ausbleibt. Das wäre, entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage, tatsächlich ein Stückchen weit verlogene Politik. Das sollte sie deshalb nicht tun.
Das heißt, Sie sagen, der Westen hat nicht die Pflicht, im Süden Chinas die Demokratie zu verteidigen. Er kann es gar nicht.
Na, überall dort, wo der Westen versucht hat, in den letzten Jahren Demokratie einzurichten oder zu verteidigen, sind wir krachend gescheitert. Aber jetzt muss man tatsächlich sagen, es ist eine Frage nationaler Souveränität in China. Und wenn man sich ernsthaft die Frage stellt, was wollen wir denn machen? Wollen wir wirklich Truppen nach Hongkong schicken? Wollen wir versuchen, die chinesische Regierung so sehr unter Druck zu setzen, dass sie am Ende sagt, wir verzichten auf unser höchstes Gut, nämlich Souveränität? Das alles wird realistischerweise nicht passieren. Das macht aus meiner Sicht die Situation in Hongkong so tragisch. Ich verstehe die Bitte von Joshua Wong sehr gut. Ausland, ihr müsst uns unterstützen. Wir brauchen diese Unterstützung auch für unsere eigene Situation hier vor Ort. Aber diese Unterstützung wird im Ende ausbleiben. Sie wird nur in Worten bestehen und das ist das eigentlich Tragische darin.
Die Proteste in Hongkong spitzen sich zu. Wie sich Deutschland, wie sich Europa dazu verhalten sollte, das habe ich mit dem Ostasien-Experten Eberhard Sandschneider besprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sandschneider.
Bitte sehr.